Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, die mindestens alle 3 Jahre einen Bestseller schreibt. Der letzte hieß Das Ende des Kapitalismus. Und die, und das freut mich natürlich besonders, zu den wenigen Journalisten in unserem Land gehört, die Ampelregierung und den Bundeskanzler zumindest ab und an mal in Schutz nimmt. Und ich bin gespannt, wie das heute sein wird und wie sie die Diskussion um die Äußerung des SPD-Fraktionschefs Rolf Mützenich sieht, der vor kurzem über ein Einfrieren des Krieges in der Ukraine gesprochen hat. Etwas, was Olaf Scholz ja eigentlich gar nicht im Sinn hat. Und wir sprechen natürlich auch über neue Umfragen, die den Kanzler tatsächlich auch wieder etwas besser sehen als zuletzt, über die Sympathiewerte des Kanzlers im Vergleich zu Friedrich Merz, die erstaunlich sind. Ach, und über all das, was in diesen Tagen noch passiert ist. Ich freue mich auf Ulrike Herrmann von der Taz. Liebe Frau Herrmann, eine Frage vorab. Ist das so, Sie schreiben alle 3 Jahre ein Buch? Kommt das hin?
Ja, das war bisher so. Also ich habe alle 3 Jahre ein Buch geschrieben, aber das wird jetzt nicht so weitergehen, denn dann müsste schon wieder im Herbst 2025 ein Buch erscheinen. Und das schaffe ich einfach nicht, weil das letzte Buch, das Ende des Kapitalismus, war tatsächlich ein so großer Erfolg, ein solcher Bestseller, dass ich immer noch damit beschäftigt bin, mit diesem Buch durch Deutschland zu reisen und gar keine Zeit für ein neues Buch habe. Ja, also ich weiß nicht, wann das nächste Buch erscheint. Aber ich habe schon eine Idee, über die ich jetzt aber nicht reden werde.
Okay, es gibt ja auch Schlimmeres. Man muss einfach Ulrike Herrmann bei Google eingeben und dann hofft man ja immer ganz viele Texte von Ihnen zu finden. Die findet man auch, aber man findet in der Zwischenzeit auch unglaublich viele. Ulrike Herrmann war hier, Ulrike Herrmann war da, Lesung hier ausverkauft, Lesung da ausverkauft. Also Sie haben nicht die Popularitätsprobleme, die der Kanzler gerade hat. Wobei darüber wollen wir, vielleicht fangen wir damit mal an. Ich habe gestaunt, es gibt eine neue Umfrage, wo die SPD auf immerhin 16% zugelegt hat. Und Achtung, eine andere Umfrage, in der der Kanzler, was die Sympathiewerte anbelangt, deutlich vor Friedrich Merz liegt. Allerdings, wenn es um Kompetenz und Führungsstärke geht, liegt er hinter Friedrich Merz. Aber das hat mich ein bisschen überrascht, dass die Leute, obwohl sie offensichtlich ja dem Kanzler nicht viel zutrauen, ihn aber immer noch deutlich sympathischer finden als Friedrich Merz.
Naja, man muss jetzt einfach mal sagen, dass Friedrich Merz sehr viele Nachteile hat. Das ist auch der CDU sehr bewusst. Es gibt in der CDU sehr viele Leute, die gar nicht wollen, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird. Und um jetzt mal ein paar dieser Nachteile aufzuzählen, das erste große Problem ist, dass Merz noch nie regiert hat. Der war ja nur Oppositionsführer im Bundestag, bis er dann von Angela Merkel entmachtet wurde. Aber er war noch nie Minister, er war auch noch nie Ministerpräsident. Er hat wirklich nirgendwo regiert. Das ist eine ganz schwere Bürde, wenn man Kanzler werden will. Das nächste Problem ist, dass Merz nicht fleißig ist. Also seine Faktenkenntnis ist bescheiden. Das wird sehr gefährlich werden, wenn es dann zu Fernsehduellen mit Scholz kommt, falls Merz tatsächlich Kanzlerkandidat werden sollte. Und dann gibt es noch das Problem, dass Merz eben regelmäßig nicht steuerbar, man muss so sagen, in aller Härte Unsinn erzählt. Also ein prominentes Beispiel war seine Aussage, dass er ja auch Mittelschicht sei. Dabei weiß jeder, dass er ein Privatflugzeug hat. Und wenn er solche Aussagen im Wahlkampf macht, ist er tot. So, und es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass er nicht irgendwelche Äußerungen dieser Art machen wird. So dass Scholz und natürlich auch sein Wahlkampfmanager Wolfgang Schmidt oder sein Kanzleramtschef, die warten in aller Freude und Gelassenheit darauf, dass die CDU den Fehler wiederholt, den sie schon bei Laschet gemacht hat. Nämlich, dass sie aus parteiinternen Gründen einen Kandidaten aufstellt, der völlig ungeeignet ist.
Das ist, kann natürlich nicht das Einzige sein, worauf die setzen. Olaf Scholz hat jetzt gerade in einem Podcast, ich glaube bei Kollegen der Zeit, gesagt, wenn jetzt jemand nach Deutschland käme, der 2,5 Jahre verreist gewesen wäre, der muss ja außerhalb des Planeten gehen, und würde nach Deutschland kommen und würde dann sehen, was diese Regierung alles getan hat, dann würde er denken, meine Güte, das ist ja richtig toll, weil er halt den ganzen Streit darum nicht mitbekommen hat. Wie sehen Sie das? Also, wenn Sie jetzt nach 2,5 Jahren wieder kämen und würden gucken, was die Regierung alles so geleistet hat, hätten Sie dann ein anderes Bild als offensichtlich die Mehrheit der Deutschen von dieser Regierung?
Nein, in der Tat. Also die Ampel hat sehr viel zustande gebracht. Das wird nur schlecht verkauft. Ich glaube, da sind sich sogar alle einig. Also erstens hat man ja diese Krisen, die auch noch da sind, gut gemanagt. Also die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, die ja dann auch zur Gaskrise wurde. Und gleichzeitig parallel hat man auch wichtige Neuerungen eingeführt, also vorneweg natürlich, dass man tatsächlich den Klimaschutz völlig neu aufgestellt hat. Wichtige Punkte sind da, dass man versucht, die erneuerbare Energie massiv zu fördern, also voranzubringen. Aber genauso wichtig, oft übersehen, aber zentral ist, dass man auch versucht, die Infrastruktur auszubauen, also vor allen Dingen die Stromnetze. Denn ohne Stromnetze kann diese ganze erneuerbare Energie ja überhaupt nicht transportiert werden. Und da werden jetzt also Versäumnisse der Merkel-Regierung aufgearbeitet. Insofern ist es tatsächlich erstaunlich, was diese dauernd zerstrittene Koalition so alles auf die Beine gestellt hat.
Und trotzdem kommt das ja, wir besprechen das in diesem Podcast ja oft, kommt das nicht an bei den Leuten? Warum kommt das nicht an? Viele sagen immer, die FDP ist schuld. Andere sagen, der Kanzler ist schuld, weil er so kommuniziert, wie er kommuniziert. Er hat jetzt nochmal gesagt, er habe das Gefühl, dass er manche Sachen schon 200 Mal erzählt habe, aber sie kämen irgendwie nicht an. Da würde ich mir auch mal zwischendurch Gedanken machen, warum ist das so? Die Grünen sind völlig schuldlos an der Entwicklung.
Also, ich würde erst mal sagen, dass die Analyse stimmt, dass die FDP einen sehr großen Anteil hat, weil die FDP eine völlig falsche Strategie verfolgt. Also die FDP hat die Idee, dass sie, um Wähler zu mobilisieren, eine Opposition in der Regierung sein muss, also dass durch ganz viel Tamtam Sichtbarkeit organisiert werden muss. Und das führt aber genau in das Gegenteil. Also die FDP ist immer gegen alle Beschlüsse der Regierung und erzählt immer, wie schlimm die Beschlüsse der Regierung sind. Nur führt das überhaupt nicht dazu, dass die FDP dann bei den Wählern zulegen würde, sondern ganz im Gegenteil. FDP hat sich halbiert, mehr als halbiert bei der Zustimmung im Vergleich zur letzten Bundestagswahl und ist jetzt in der Todeszone. Also in den Umfragen ist sie ja nur noch bei 4 bis 5%. Aber trotzdem, obwohl sie aus allen Landtagen entweder rausgeflogen ist bei den letzten Landtagswahlen oder aber nicht mehr in der Regierung ist, die FDP lernt einfach nicht dazu. Und das ist natürlich sehr schwierig, zu regieren, wenn ein Partner eigentlich Opposition spielt, weil die Deutschen verlangen von einer Regierung, dass sie regiert. Also was sie nicht wollen, ist eine Opposition in der Regierung. Dann weiß ich jetzt nicht, ich würde sagen, die Grünen sind weitgehend unschuldig an diesem ganzen Chaos. Also sie sind ja auch über ihren Schatten gesprungen bei einzelnen Dingen, wie beispielsweise Verlängerung der AKW-Laufzeiten, zumindest vorübergehend und ähnliches. Sie sind auch nicht, also die Grünen versuchen immer auch das Konstruktive nach vorne zu stellen, also was jetzt gemacht werden soll und wo die Lösung ist. Und das zahlt sich ja auch aus. Also die Grünen haben ja in den Umfragen fast gar nicht verloren. Die sind immer noch bei 12 bis 14% und hatten auch in der Bundestagswahl nur 14,6%. Also da ist eigentlich alles stabil angesichts der ganzen Krisen und des ganzen Hickhacks. Ist das echt erstaunlich. Ja, und jetzt zu Scholz. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt die gute Gesprächspartnerin bin, weil ich habe das Gefühl, wenn Scholz was sagt, verstehe ich es immer. Also ich kann
Das sind Sie aber tatsächlich die Einzige, glaube ich. Selbst
ja,
echt, Sie
genau.
haben es. Das ist
Ja,
ja doch das.
aber das weiß ich
Ja.
jetzt vielleicht auch, weil ich aus Hamburg bin, keine Ahnung. Ich will damit aber nicht sagen, dass er ein glänzender Rhetoriker wäre, nicht? Das wäre ja nun völlig übertrieben. Ich kenne auch sehr viele Sozialdemokraten, die völlig verzweifelt sind, weil Scholz sich so umständlich ausdrückt. Nicht immer, aber häufig. Also ich kenne eine Bundestagsabgeordnete, die hat mal das Experiment gemacht, Namen verrate ich natürlich nicht, dass sie einfach eine Rede von Scholz genommen hat und genauso gehalten hat, nur in Alltagssprache und ein bisschen rhetorisch aufgepeppt. Und schon waren alle total begeistert. Nicht? Also da sieht man natürlich schon, dass da offenbar auch ein echter Mangel an entweder Willen oder Fähigkeit herrscht, dass er nicht so richtig in der Lage ist, sich selbst rüberzubringen. Ich glaube aber, darauf kommen wir bestimmt noch, dass das zum Teil auch Kalkül ist.
Ah, das müssen Sie gleich kommen. Was heißt Kalkül in dem Zusammenhang? Ich kenne ja immer nur von ihm, dass er sagt, er möchte das nicht, er findet, dass Gefühle in der Politik nicht zu suchen haben. Die Leute wollen keinen Zirkusdirektor, die Leute wollen einen haben, der das ernst nimmt, der das besonnen sieht Und er sei eben halt keiner, der nur weil alle auf ihn einschreien würden, das tun würde, was andere sagen. Die ganzen, wir hatten euch gesagt, die ganzen Generäle, die jetzt in Talkshows auftauchen, auf die würde er nicht hören, sondern er würde das machen, was er für richtig hält. Und das würde sich dann schon langfristig auszahlen. Er hat sogar gesagt, dass er sich vorstellen könnte, das kann man sich heute eigentlich gar nicht als Zuhörer vorstellen, diese Regierung fortzusetzen. Ich hatte Christian Lindner in diesem Podcast und der klang, da war das komplette Gegenteil. Aber was ist das Kalkül, dass Olaf Scholz sich ja offensichtlich nicht richtig in die Karten auch sehen lässt und nicht richtig hinter das sehen lässt, was er empfindet und was er denkt?
Ja, also da spielen ja verschiedene Dinge eine Rolle. Das erste ist, ist ja vielfach analysiert worden, auch von Ihnen, dass Scholz vom Ende her denkt. Ne, das ist eine ganz seltene Fähigkeit in der Politik. Das konnte eigentlich außer Scholz nur noch Merkel. Und natürlich denkt Scholz nie darüber nach, was jetzt hilfreich wäre, sondern was sich am Ende auszahlen wird. Und diese Perspektive haben aber die wenigsten Leute, auch die wenigsten Journalisten. Und dadurch kommt ein großes Unverständnis zustande. Punkt bei Scholz ist auch sehr wesentlich, er will absolut nicht missverstanden werden. Also hat diese Angst, dass wenn man da irgendwie zu deutlich wird, dass diese Sätze dann aus dem Zusammenhang gerissen werden können, dann anders verwendet werden können, gegen ihn verwendet werden können. Also da versucht er auch immer, sich abzusichern. Und dann, was Scholz ja macht, das ist ja an sich eine gute Führungseigenschaft, er führt von hinten. Das heißt, sein oberstes Ziel ist, alle Konflikte in der Regierung intern auszutragen und dafür zu sorgen, dass keiner seiner Koalitionspartner das Gesicht verliert. Nicht, das ist eigentlich das, was er am meisten fürchtet, dass Leute dann aus gekränkter Ehre, aus gekränkter Eitelkeit, vielleicht auch aus gekränkten Optionen, also aus reiner Torschlusspanik, dann nicht mehr kompromissfähig sind. Und deswegen würde er seine Koalitionspartner überhaupt nie bloßstellen. So, aber das heißt natürlich, dass er sich dann nicht vorne an die Rampe stellen kann und erzählen kann, wie doof die Regierung oder wie doof die FDP ist. Etwas, was die FDP ja permanent tut.
Absolut. Und er steckt dann auch bewusst selber ein bisschen mehr ein. Ich staune ja immer wieder, wie wenig nachtragend er ist. Also wenn man ihn jetzt anspricht, erinnern Sie sich noch an diese Szene und an diese Szene und was der und der damals gesagt hat, dann sagt er oft einen Satz, den man von ihm in anderen Zusammenhängen hört. Deshalb muss man immer schmunzeln. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber es ist ja offensichtlich so, dass er gar nicht nachtragend ist. Ne? Dass er also diese Dinge passieren und er registriert sie, aber er macht dann ein Stück weit weiter, und es ist seine Strategie, als wären sie nicht passiert. Als gäbe es die Vergangenheit gar nicht, sondern es ging es nur darum, nach vorn zu gucken.
Ja, das ist bei ihm so, genau. Also er kann Amt und Person trennen. Das ist natürlich auch eine ganz große Leistung. Auch das schaffen viele gar nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Markus Söder denkt, dann denkt man schon, dass er sehr begabt ist, aber eben auch sehr eitel und sehr verletzlich, in gewisser Weise nachtragend. Das ist bei Scholz gar nicht. Und das andere ist, glaube ich, dass, weil er so strategisch denkt, strategischer als alle anderen eigentlich, kann er natürlich immer erkennen, warum Menschen etwas tun. Also das ist für ihn Teil dieses großen Spiels. Dass auch die anderen, das könnte man natürlich, wäre vielleicht die Kehrseite, sind für ihn gar keine Menschen in dem Sinne, gar keine Personen, sondern Teil des strategischen Spiels. Das sind Figuren auf dem Schachbrett.
Geht es ihm dann so, wie es Goethe damals gegangen ist, als Friedrich Schiller starb? Von ihm ist überliefert, dass Goethe dann gesagt hat, um Gottes Willen, mit wem soll ich denn jetzt sprechen? Wer ist denn jetzt noch da, der mich versteht? Also wir haben gelernt, Sie sind jemand, der Olaf Scholz versteht, aber offensichtlich verstehen die oder sehen die ganzen Menschen die Vorzüge, die sie Olaf Scholz zuschreiben, nicht oder sie verstehen ihn nicht. Also er redet offensichtlich an den Leuten vorbei.
Ja, also jetzt nicht, dass da der falsche Eindruck aufkommt. Also mit mir redet Olaf Scholz jetzt auch nicht? Ich treffe den nie. Ja, was ich mich immer frage, ist, wie oft er noch mit Angela Merkel telefoniert. Wahrscheinlich nicht mehr so häufig wie am Anfang. Aber ich könnte mir vorstellen, dass immer noch eine Verbindung zwischen den beiden existiert, weil ich glaube, weil beide sich so ähnlich sind. Und ich glaube, dass sie das ganz amüsant finden, sich gegenseitig auszutauschen. Aber keine Ahnung, ob sie das noch machen.
Sie kennen sich auch gut in der SPD aus. Was mich immer wundert, ist, wie lange die SPD jetzt schon stillhält angesichts der Umfragewerte nicht nur des Kanzlers, sondern auch der SPD an sich. Und nun ploppt aber so ein bisschen was hoch, was vielleicht ist es auch hoch stilisiert worden. Rolf Mützenich hat gesagt im Bundestag, dass man auch mal über ein Einfrieren des Konflikts in der Ukraine nachdenken müsste, über Verhandlungen, die man sich im Moment nicht vorstellen kann. Ist das sozusagen der Versuch, einen Teil der Partei weiterhin zu beruhigen? Ist das irgendwie eine Gegenoffensive im wahrsten Sinne des Wortes gegen den Kanzler? Warum sagt Mützenich das zu diesem Zeitpunkt?
Nein, ich glaube, das sind verteilte Rollen. Also das finde ich ja von Anfang an, seit Beginn des Ukraine-Kriegs, ein echtes Phänomen. Also die Mehrheit der Deutschen und ganz besonders auch die Mehrheit, ein großer Teil bei der SPD, aber auch sehr viele außerhalb der SPD, sind ja an sich dagegen, Waffen an die Ukraine zu liefern. Mhm. Gleichzeitig ist Deutschland aber der größte Waffenlieferant an die Ukraine in Europa. So, das ist, glaube ich, aber vielen Menschen immer noch gar nicht aufgefallen, dass das so ist. Ganz einfach, weil Scholz ständig den Zögerer gibt. Und dann wird eben nur wahrgenommen, ja, jetzt liefern wir keine Taurus. Und dass da aber nebenher eine Menge anderes Zeug geliefert wird, das fällt dann gar nicht mehr auf. Und auch Mützenich ist, glaube ich, ein Teil dieses Spiels mit verteilten Rollen. Auf der einen Seite will man die Ukraine unterstützen, auf der anderen Seite muss man die Partei und auch viele Zweifler in der Gesellschaft ja mitnehmen. Und nun gibt es ja bekanntlich drei Landtagswahlen im Osten und auch noch eine Europawahl im Juni. Mhm. Und gerade im Osten ballen sich ja die Wähler, die eigentlich nicht dafür sind, die Ukraine zu unterstützen. Und das muss man ja irgendwie im Kalkül berücksichtigen. Und ich glaube, das ist das, was Mützenich jetzt macht.
Da kann es dem Kanzler ja eigentlich nur gefallen, dass jetzt einige Kolleginnen und Kollegen von uns ihn Friedenskanzler nennen, wo ich dann kurz gezuckt habe und gesagt, Moment mal, Friedenskanzler? Also es ist der Kanzler, der Regierungschef des Landes, das in diesem Jahr 7 Milliarden Euro Militärhilfe an die Ukraine gibt. Das ist mehr als Frankreich und Großbritannien zusammen. Also Olaf Scholz als Friedenskanzler zu bezeichnen, halte ich für ein bisschen überzogen und er übrigens auch.
Ja, also das ist genau so. Also ich nicht, dass da ein Missverständnis aufkommt. Also ich selber bin außerordentlich dafür, die Ukraine zu unterstützen. Mhm. Ich wäre auch für die Taurus gewesen, aber gut. Ja, aber das ist ja dieses doppelte Spiel, das Scholz da spielt, nicht? Also indem er da immer den Bedenkenträger macht. Das ist ja auch eine Rolle, die ja offensiv sozusagen inzwischen ausgestaltet, dass er eben der Besonnene ist, nicht? Das ist die Rolle, die er in diesem Krieg haben will. Nehmen die Deutschen gar nicht wahr, wie groß die Unterstützung eigentlich ist, sondern in der Tat, viele Deutsche denken, er ist ein Friedenskanzler. Und dass er eigentlich die Grünen und die FDP dann die Kriegstreiber sind, nicht, in dieser Koalition.
Das stimmt. Und das muss man einmal sagen, ich habe es neulich in diesem Podcast, muss ich mich korrigieren, ich habe gesagt, kein Land zahlt pro Kopf mehr für die Ukraine als Deutschland. Das stimmt insofern nicht, weil das stimmt für die USA und für Großbritannien im Vergleich und Frankreich, aber es gibt kleinere Länder, die dann pro Kopf mehr für die Ukraine zum Beispiel, glaube ich, die Polen zahlen ein
Naja, vor allen Dingen die baltischen Staaten.
Beiden Staaten, genau.
Ja, die baltischen Staaten zahlen unglaubliche Mengen an ihrer Wirtschaftsleistung an die Ukraine. Das ist einfach gigantisch. Und wer sich auch enorm engagiert, das ist sehr interessant, ist Norwegen.
Genau.
Jetzt könnte man ja die Zahlen auch pro Kopf enorme Summen.
Ich glaube, die sind sogar die Nummer 1 pro Kopf Norwegen. Ja, wenn ich das jetzt wirklich in der
ja, okay. Jedenfalls sind das, ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge, aber die Summen der Norweger sind enorm. Und auf den ersten Blick würde man ja sagen, ist ja sehr seltsam, denn die sind ja weit im Westen, also Grenzen an den Atlantik. Was haben die denn jetzt mit Russland zu tun? Aber das ist natürlich die völlig falsche Wahrnehmung. Denn der nächste große Konflikt, das ist, sehen die Norweger ganz klar, wird sich wahrscheinlich in der Arktis abspielen. Mhm. Und da grenzen ja Norwegen und Russland auch direkt aneinander. Da haben sie auch eine Landgrenze. Und das zeigt natürlich, wie sehr ganz Europa durch Russland auch bedroht ist.
Absolut. Ich mache da mal so einen Cut. Weil, wenn ich Sie da habe als Expertin zum Thema Kapitalismus, wenn mich nicht alles täuscht, haben sich alle Ihre Bücher mehr oder weniger um den Kapitalismus gedreht und damit auch um den Wohlstand und um soziale Gerechtigkeit etc. Stellt sich natürlich für viele die Frage, Warum ist eigentlich Deutschland im Moment in Sachen Wachstum, in Sachen Wirtschaftswachstum so viel schlechter als die anderen Länder, obwohl ja alle dieselben Voraussetzungen haben, obwohl alle dieselben Krisen haben? Liegt das an der Regierung? Liegt das an Faktoren, die noch, über die noch keiner gesprochen hat? Warum ist das so?
Das liegt an einem Faktor, den jeder kennt. Der Wahnsinn heißt Schuldenbremse. Also Deutschland stranguliert sich selbst, indem gesagt wird, dass der Staat keine Schulden machen darf. Und das ist fatal, weil es so ist, rein logisch, dass Investitionen nur bezahlt werden können, wenn man Kredite aufnimmt. Das gilt für die Firmen genauso wie für den Staat. So, das ist jetzt eine volkswirtschaftliche Aussage. Ja, einzelne Firmen können natürlich auch ihre Investitionen aus dem Ersparten finanzieren, aber gesamtgesellschaftlich gilt, nur wenn Kredite aufgenommen werden, kann man investieren. Und das hat eine ganz einfache Logik, nämlich wenn ich erst sparen müsste, um dann zu investieren, fehlt ja durch das Sparen die Nachfrage. Ich gebe ja nichts aus, ich spare ja. Also lohnt sich eine Investition gar nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, man spart sich in die Krise. Mhm. So, das ist eigentlich reine Logik, ja. Das ist noch nicht mal Volkswirtschaftslehre, das ist Buchhaltung. So, und dass das die Deutschen nicht verstehen, ist echt eine Katastrophe. Und man müsste diese Schuldenbremse zumindest reformieren in dem Sinne, dass Investitionen durch Staatsschulden finanziert werden dürfen. Aber nein, noch nicht mal so weit ist man, ja. Man darf eigentlich gar keine Schulden machen. Alle anderen Länder machen aber Schulden und deswegen wachsen die. Und das ist echt seltsam, dass den Deutschen das nicht auffällt, nicht? Dass wir zwar eine sensationell gute Schuldenquote haben, nicht? Die Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung liegen nur noch bei ungefähr 65%. Alle anderen sind bei 100%, ob das Frankreich, USA, Großbritannien ist. Und die anderen brummen und wir nicht. Ja, da müsste man doch mal erkennen, dass das wahrscheinlich an der fehlenden Verschuldung liegt.
Olaf Scholz, mein Eindruck, er kennt das.
Ja, natürlich, er weiß das, ja.
Wagt sich aber an das Thema nicht mehr ran, weil es sozusagen die heilige Kuh der FDP ist. Ne? Also es kommt, also die Schuldenbremse und Tempolimit sind die beiden Dinge, an die FDP niemals rangehen wird.
Na, es geht tiefer. Also die Schuldenbremse ist ja auch die heilige Kuh der CDU. Und das ist kein Zufall, weil wenn man Umfragen macht in Deutschland, dann stellt sich eben raus, dass 61% aller Deutschen die Schuldenbremse für eine total tolle Idee halten. Mhm. So, also in dem Moment, wo man aktiv dafür wirbt, die Schuldenbremse aufzuweichen, hat man einen Teil seiner Wähler gegen sich. Also die Grünen haben damit das geringste Problem, nicht? Deren Wähler sind immer dafür, für Klimaschutz zu investieren. Da würde auch jeder sagen, okay, dafür machen wir ruhig Schulden. Aber schon in der SPD wird das halt schwierig, auch mit den eigenen Wählern. Und deswegen ist das ein hochsensibles Thema. Und dann kommt ja noch hinzu, dass man die Schuldenbremse sowieso nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und im Bundestag reformieren kann. Das heißt, wenn die CDU nicht mitmacht und macht sie nicht mit, wird das sowieso nichts. Und dann muss man sich ja jetzt bei diesem Thema als Kanzler nicht den Mund verbrennen. Ne?
Aber da muss man sich klar machen, käme die CDU an die Regierung, würde sie die Schuldenbremse beibehalten und es würde sich an dem Wachstum, an der Situation, der wirtschaftlichen Situation Deutschlands gar nichts ändern können.
Nee, genau. Es würde nur noch schlimmer, im Zweifel. Denn dann gibt es ja die Idee, ja, wir müssen halt die Unternehmen entlasten, also vor allen Dingen bei der Unternehmenssteuer soll das ja sinken. Nur dann ist ja das Problem, dass der Staat noch weniger Geld hat, noch mehr sparen muss, dann ist die Krise noch größer. Was nämlich auch nicht gesehen wird, ist, das ist dann der zweite Fehler, der oft bei diesem Thema Schuldenbremse begangen wird. Der Staat ist keine normale Firma, ist auch keine normale Familie, sondern der Staat ist das Gegenüber von der restlichen Wirtschaft. Also der Staat ist dazu da, das Verhalten der anderen auszugleichen. Und wenn man sich jetzt einfach mal die deutsche Gesellschaft anguckt, dann ist es so, auch ganz normal, dass alle sparen wollen. Also die Haushalte wollen sparen für die Ausbildung ihrer Kinder, vielleicht wollen sie ein Haus kaufen, sie wollen für die Rente sparen. Also Haushalte sparen in der Summe. Es gibt natürlich immer einzelne Haushalte, die überschuldet sind, aber die Gesamtheit aller Haushalte spart. So bei den Unternehmen ist das ähnlich, die fangen auch alle an zu sparen. So, und wenn alle sparen und keiner Kredite aufnimmt, das hatten wir ja schon, dann fehlt die Nachfrage, sinkt die Wirtschaftsleistung. Und das lässt sich nur auffangen dadurch, dass der Staat eben in die Bresche springt und Schulden aufnimmt. Man kann es auch so sagen, nur wenn der Staat Schulden macht, können die anderen sparen.
Genau, und es ist der klassische John Maynard Keynes, oder?
Ja,
denn
das ist ganz.
Denn umgekehrt, wenn jetzt es gab ja auch Zeiten, wo die Unternehmen viel investiert haben und wo die Haushalte viel ausgegeben haben, Konsumneigung hoch war, dann, das ist der Moment, wo der Staat sagen kann, danke, wir halten uns ein bisschen zurück.
Ja, genau.
Aber dieser Moment ist halt im Moment nicht da und
genau.
Alle Seiten gucken sich an und irgendwie jeder dreht den Cent nochmal um und steckt ihn wieder ein.
Ja, genau. Und bisher hat Deutschland das eben kompensiert, dadurch, dass man auf den Weltmärkten verkauft hat. Ne? Dadurch haben wir ja auch diese enormen Exportüberschüsse. Nur das wird halt schwierig. Nicht? Das merkt ja jeder. Also das wird aus verschiedenen Gründen schwierig. Also China ist auch in einer schweren Wirtschaftskrise. Das wird noch spannend, wie das da weitergeht. Nun war China aber immer ein wichtiger Markt. Dann hat man das Problem, dass ständig die Lieferketten gestört sind. Also ob das jetzt durch die Houthis jetzt ist im Jemen oder sonst was. Das heißt, man kann nicht auf die Weltmärkte vertrauen, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Das heißt, man müsste eigentlich stärker den Standort Deutschland ausbauen. Aber das geht nur, indem man die Schuldenbremse reformiert.
Und dann ist ja die Frage, warum tut es die Regierung nicht einfach? Denn würde man mehr Schulden aufnehmen, also gegen die Schuldenbremse, dann würde das die Wirtschaft wieder in Gang kommen. Dann hätte man bis zur Bundestagswahl vielleicht wieder ein Signal, guck mal, Deutschland wächst doch schneller. Ja. Es müsste doch eigentlich im eigenen Interesse der Bundesregierung sein, dagegen etwas zu tun. Und man kann ja immer verweisen auf andere Länder. Christian Lindner hat dann gesagt, naja, gucken Sie sich mal an, wie sich die Zinsbelastung dadurch entwickelt. Ich glaube, von paar 3, 4, 5 Millionen noch vor wenigen Jahren, jetzt wieder 30, 35 Milliarden Euro Zinslast nur auf die sozusagen auf die Schulden, die Deutschland aufgenommen hat. Das ist ja immer sein Argument. Und das können wir nachfolgenden Generationen nicht hinterlassen.
Ja, das stimmt und stimmt nicht. Also natürlich sind die Zinsen im Augenblick hoch, weil auch die Inflation hoch ist. Aber entscheidend sind ja immer die Realzinsen. Mhm. Also wie hoch sind die Zinsen, wenn man die Inflation abzieht, plus das Wirtschaftswachstum? Oder und dann da ist Deutschland noch in keinem gefährlichen Bereich. Wir haben zwar hohe Zinsen, aber wir haben auch eine hohe Inflation. Der Staat nimmt ja auch viele Steuern ein durch die Inflation und so weiter. Also die Realzinsen sind noch überhaupt kein Problem. Zudem, das weiß jeder, sind die Zinsen etwas, was sich gar nicht am Markt bildet, sondern durch die Zentralbank vorgegeben wird. Also in dem Moment, wo man das Gefühl hätte, ja, die Staaten kommen hier alle in schwere Bedrängnis durch die Zinslast, würde die EZB an der Zinsschraube drehen. Und vor allen Dingen ist das Problem, dass wenn man die Wirtschaft abwirkt, dann werden Zinsen sogar noch untragbarer, nicht? Weil dann hat man weniger Einnahmen, aber man muss immer noch die Zinsen zahlen. Das heißt, das ist alles überhaupt gar keine gute Idee. Und die anderen Länder zeigen das ja, ob das jetzt Großbritannien, Frankreich oder die USA ist. Mit mehr Schulden läuft es besser.
Und das ist interessant, dass Sie das sagen, das habe ich gar nicht bedacht. Natürlich war es in den vergangenen Jahren für Deutschland schön, dass man weniger Zinsen bezahlt hat. Ne? Dafür hat man natürlich auch, weil die Inflation so gering war, zum Beispiel einfach deutlich weniger Mehrwertsteuer bekommen.
Ja,
und
genau.
Heute kriegt man natürlich, das verschweigt dann so ein Finanzminister, heute kriegt natürlich Deutschland zum Beispiel über die Mehrwertsteuer angesichts gestiegener Energiekosten, gestiegener Preise für Lebensmittel, gestiegener Preise für alles, steigt natürlich auch entsprechend exponentiell die Mehrwertsteuer ein.
Genau, deswegen sind die Realzinsen das Entscheidende, nicht die Nominalzinsen. Und die Realzinsen sind für Deutschland noch gar nicht hoch, sondern wirklich vernachlässigbar. Und zumal wir ja als sicherer Hafen gelten, das heißt, selbst 10-jährige Staatsanleihen gehen weg unter der Inflationsrate. Also die Zinsen sind für 10-jährige Staatsanleihen niedriger als die Inflationsrate. Ja, dann wieso kann man dann sind die Realzinsen negativ, nicht? Wieso kann man da keine Schulden aufnehmen? So, und das ist einfach totaler Quatsch. So, jetzt ist aber da hatten Sie ja eine Frage gestellt, die wirklich interessant ist. Die Schuldenbremse als Instrument kann man nicht reformieren im Augenblick, weil man dafür, das hatten wir ja schon, die Zweidrittelmehrheit braucht im Bundesrat und im Bundestag. Und man bräuchte also die CDU, aber man könnte ja einfach, das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil eigentlich auch schon angedeutet, man könnte natürlich sagen, 2024 tut uns total leid, haben wir immer noch eine außergewöhnliche Belastung durch den Ukraine-Krieg. Wir müssen die Ukraine unterstützen und wir haben auch hier 1 Million ukrainische Flüchtlinge, das ist ja richtig, ne? Dass wir die denen da Schutz gewähren, aber die verursachen natürlich auch Kosten und deswegen müssen wir halt uns als Staat verschulden. Das können wir jetzt nicht alles aus der Portokasse bezahlen. Und Das Bundesverfassungsgericht hat das eigentlich explizit erlaubt. Das Urteil zur Schuldenbremse war ja nur, man kann hier nicht quer durch die Jahre Milliardenposten verschieben und man kann auch nicht irgendwie altes Geld für neue Zwecke ausgeben, ohne dass man dann die Begründung ändert, ne? Gut, aber das sind ja eigentlich nur Verfahrensfragen. So, dass man könnte also, wie Sie sagen, jetzt Schulden aufnehmen, die ganze Wirtschaft dadurch stark entlasten. Aber das scheitert in der Tat an der FDP. Und Sie sagen ja völlig zu Recht, das ist ja eigentlich Selbstmord auf Raten durch die FDP. Denn wenn die Wirtschaft schwächelt, dann kommen sie auf keinen Fall wieder in den Bundestag. Das stimmt. Aber das Problem für die FDP ist, dass sie ja eigentlich gar kein Programm hat. Also ich habe das Programm gelesen zur Wahl, das hatte irgendwie 140 Seiten, aber da stand nichts drin. Da standen nur ganz wenige Dinge, die tatsächlich sozusagen Marktkernidentität oder die Identität des Markenkerns definiert haben, nämlich auf keinen Fall ein Tempolimit, auf jeden Fall muss die Schuldenbremse eingehalten werden und Steuersenkung für die Reichen. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde als FDP, ja, wir sind hier bereit, die Schuldenbremse nochmal auszusetzen, dann würde das ganz viele Mitglieder, gar nicht, glaube ich, die FDP-Wähler, aber die Mitglieder in der FDP völlig von der Rolle bringen. Und auch in der Bundestagsfraktion der FDP sind sehr viele Leute, die können man nur noch als Schuldentaliban bezeichnen. Also ja, für die gibt es nur einen einzigen Daseinszweck und das ist die Schuldenbremse. Mehr wissen sie nicht, mehr blicken sie nicht, also muss man wirklich hart sagen, das ist echt erschütternd, sondern sie kennen nur ein Mantra und das heißt Schuldenbremse, Schuldenbremse, Schuldenbremse. Und deswegen, gegen die kann sich Lindner auch gar nicht durchsetzen.
Okay. Das ist ja ein schweres Dilemma für die FDP. Das ist ja das Gegenteil von einer Win-Win-Situation, sondern eine Lose-Lose-Situation, weil wenn die Wirtschaft nicht anspringt, wird die FDP große Schwierigkeiten haben, nächstes Mal in den Bundestag zu kommen. Wenn die Schuldenbremse bleibt, wird sie aber auch genauso Schwierigkeiten haben. Wenn sie die Schuldenbremse aufheben würde, würde sie genauso Schwierigkeiten haben. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, Nico Fried war zuletzt da, und alle haben mir immer erzählt, wie das in Berlin das Hauptthema eigentlich seit Wochen und Monaten ist und in diesem Podcast ehrlich gesagt seit Jahren, wenn man mit Journalistenkollegen spricht, wie lange hält diese Regierung eigentlich durch? Und ich bleibe dabei und sage, sie hält bis zum Ende der Legislaturperiode durch. Ja. Wie sehen Sie das? Weil die anderen Kollegen ja alle jetzt sagen, nee, also die Chefredakteurin der Welt sagt, also spätestens wenn es im Sommer zu den Haushaltsberatungen für 25 bis 28 kommt, dann bricht die Regierung zusammen. Nico Fried sagt, er kann sich auch nicht vorstellen, dass es bis zum Jahresende dauert. Sie sagen doch, es geht einfach bis zur Wahl 2025.
Also wo alle Kollegen aus Berlin recht haben, ist, dass die Zeiten bis zur Wahl 2025 werden sehr, sehr schwierig. Also da gibt es jetzt nicht nur die Haushaltsberatungen, sondern da gibt es ja auch die Wahlen im Osten und die EU-Wahl. Und nach allem, was man so bisher in den Umfragen erkennen kann, werden alle bürgerlichen Parteien verlieren. Also nicht nur die FDP, auch die SPD, die CDU. Nämlich durch solche Phänomene wie die AfD, aber eben auch Sarah Wagenknecht. Also anfangs dachte man ja, das Bündnis Sarah Wagenknecht würde irgendwie die AfD minimieren. Das ist nicht so, wenn man die Umfragen anguckt, sondern stattdessen werden die bürgerlichen Parteien abgesaugt durch das Bündnis Sarah Wagenknecht. So, und wenn natürlich dann so wichtige Wahlen immer verloren gehen, dann werden ja alle Akteure, kennt man ja aus der Vergangenheit, echt panisch und die Panik in der FDP wird natürlich besonders groß sein. Also weiß man überhaupt nicht, was dann alles passieren könnte. Aber ich denke dennoch, dass sie recht haben. Egal was passiert, die Koalition wird am Ende durchhalten. Ganz einfach, weil ja die Struktur, die strukturellen Gründe so zwingend sind. Also das Erste ist ja, in Deutschland braucht man ein konstruktives Misstrauensvotum, um den Kanzler auszutauschen. Diese Mehrheiten sind nicht in Sicht. Denn damit also Merz Scholz austauschen könnte, müssten ja auch die Grünen mit der FDP zur CDU wechseln. Das ist völlig ausgeschlossen. Die CDU, die Grünen werden überhaupt nie freiwillig mit Merz regieren. Also falls das nötig ist nach der nächsten Bundestagswahl, sind die Karten neu gemischt. Aber im Augenblick hat da kein Mensch bei den Grünen Lust drauf. Das heißt, die Grünen bleiben bei Scholz. Und damit ist also irgendwie neuer Kanzler schon mal ausgeschlossen. Jetzt könnte natürlich die CDU sagen, okay, Scholz bleibt Kanzler, aber wir bieten ihm eine große Koalition an, mit Merz irgendwie als Minister irgendwo. Das hätte natürlich für Merz den Vorteil, dass er dann schon mal Regierungserfahrung sammeln könnte, etwas, was ihm ja bisher fehlt. Hätte aber den Nachteil, dass die CDU einräumt, dass sie nur noch Juniorpartner auf Bundesebene ist. Und jetzt hat sie ja in den Umfragen irgendwie 30% und dann soll sie da unter Scholz agieren, der in den Umfragen im Augenblick nur 15 hat. Das ist ja auch nicht attraktiv. Und natürlich würde Scholz mit so einem Move die Grünen und auch die FDP vor den Kopf stoßen und seine Optionen 2025 dann extrem reduzieren. Und gleichzeitig würde er Merz aufwerten durch seine Regierungserfahrung, die er dann sammeln könnte. Das heißt, ich glaube nicht, dass Scholz das machen würde. So, und damit ist klar, es bleibt, wie es ist. Also das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die FDP irgendwie sagt, wir haben keine Lust mehr aufs Regieren und da aussteigt. Aber dann hätte man halt eine rot-grüne Minderheitenregierung. Und das würde Lindner aber nie tun, glaube ich, weil dann wäre ja klar, auch für die Wähler der FDP, okay, die FDP kann nicht regieren, sie will nicht regieren, das ist eine Partei, die können wir vergessen. Also nach 2017, wo Lindner ja schon Jamaika hat platzen lassen, wenn er jetzt auch noch die Ampel platzen lässt, dann ist aus. Weil ja ganz klar ist, dass die Zeiten, wo irgendwie FDP und CDU 50% haben, sind ja vorbei. Und zwar absehbar für immer. Das heißt, wenn die FDP nicht in der Lage ist, in einer Drei-Parteien-Koalition zu Rande zu kommen, dann braucht man diese Partei nicht mehr. Also deswegen denke ich, die FDP wird auch in der Regierung bleiben und deswegen bleibt alles, wie es ist, bis 2025.
Wenn man es einmal, Sie haben es, finde ich, gut durchargumentiert, in Wahrheit kann die FDP doch nur das Interesse daran haben, alles zu tun, dass diese Bundesregierung doch noch irgendwie erfolgreich wird, weil alles andere wird ihr nicht nutzen.
Ja, genau. Jetzt ist aber, glaube ich, aber natürlich ist die Lage für die FDP fatal, weil zu all den Problemen, die wir schon aufgezählt haben, kommt ja noch hinzu. Auch in der Vergangenheit ist sie ganz oft nur mit 5,2% in den Bundestag eingezogen und dass sie überhaupt die 5%-Hürde genommen hat, lag sehr oft daran, dass die CDU eine Zweitstimmenkampagne für die FDP gemacht hat. Nach dem Motto, liebe CDU-Wähler, wählt auch ein bisschen FDP, damit wir dann genug haben an Stimmen für eine Koalition. Und das haben dann eben einige CDU-Wähler auch gemacht. Die haben dann taktisch die FDP gewählt. So, das wird es natürlich nicht mehr geben, weil die CDU jetzt wirklich jede Stimme selber braucht. Und weil ja sowieso klar ist, dass man mindestens drei Parteien braucht, um überhaupt eine Regierung zu stellen, da ist nicht mehr so wichtig, ob es die FDP gibt, ja oder nein. Und ohne Zweitstimmenkampagne ist die FDP aber existenziell gefährdet.
Und deshalb hätte sie auch ein Interesse daran, dass jemand wie Olaf Scholz sagen würde vielleicht, ich möchte das gern fortsetzen. Wobei die Frage ist, ob man das noch glauben kann, nach all dem, was Christian Lindner insbesondere über die Zusammenarbeit mit den Grünen gesagt hat. Aber vielleicht hat Olaf Scholz doch recht und ihm ist etwas gelungen, was Angela Merkel nicht gelungen ist. Ich weiß nicht, ob Sie es neulich gesehen haben, bei Giovanni Di Lorenzo bei 3-9, wo er gesagt hat, naja, ich habe immerhin so eine Drei-Parteien-Koalition auf Bundesebene jetzt schon mal 2,5 Jahre hingekriegt. Bei Jamaika haben sie es gar nicht hinbekommen.
Ja, das stimmt. Also das ist auch eine Leistung von Olaf Scholz. Und was aber vielleicht noch wichtiger ist, das hatten Sie eigentlich auch schon so subkutan angedeutet, Scholz ist der oberste Fan der FDP. Also man staunt ja immer, was die FDP da alles an Brimborium da in der Regierung sich leisten kann und was für Auftritte sie da hinlegen, ohne dass Scholz einschreitet. Und das liegt natürlich genau daran, dass Scholz weiß, dass er wahrscheinlich nur Kanzler bleiben kann, wenn es auch in der nächsten Runde für eine Ampel reicht. Das heißt, er braucht die FDP, um an der Macht zu bleiben. Und deswegen ist er gegenüber der FDP außerordentlich tolerant. Denn die Alternative wäre ja eine große Koalition und dafür müsste Scholz dann wieder vor der CDU. Und das ist ja etwas, womit, glaube ich, auch Scholz nicht wirklich rechnet und was auch 2021 ja eher Ein unerwarteter Zufall war, ja.
Das muss man ja immer noch mal allen Leuten sagen, dass er hat ja seine Strategie für 2021 ja schon 2018 formuliert und da war eigentlich nie vorgesehen, dass die SPD vor der CDU landet. Sondern es war immer die Idee, wir landen knapp hinter der CDU, aber mit den Grünen und der FDP reicht es dann. Und ich glaube, also er war selber am meisten überrascht, dass er plötzlich stärkste Partei war. Liebe Frau Herrmann, vielen Dank, dass Sie heute wieder da waren. Es war hochinteressant. Danke auch trotz des Verschnupftseins sozusagen. Dass sie heute dabei war. Nächste Woche Wolfgang Kraushaar ist dann zu Gast, der, wenn mich nicht alles täuscht, ein Buch über den Kanzler geschrieben hat. Sowas, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das kann man machen. Man wird aber mit einem Buch über den Kanzler nicht so oft eingeladen zu Lesungen wie mit Büchern über den. Würden Sie ein Buch über Olaf Scholz jetzt noch schreiben? Nein.
Nein, aber das liegt auch daran, und das ist keine Schmeichelei, dass ich eigentlich Ihr Buch über den Kanzler schon ziemlich gut fand.
Okay, aber ich kann nur sagen, also es trieb das Buch kurz auf die Bestsellerlisten, aber auch gleich wieder raus. Und ich sag einfach mal, es muss an der Person liegen. Es kann ja nicht an mir gelegen haben. Alles und vielen, vielen Dank.
Ja, bitte.
Ein Podcast von Funke.